Jetzt brauche ich mal die Präsentation. Genau. Das Thema war gewesen, wie ihr seht, nur noch kurz die Welt retten. Und das Symbol war diese Weltkugel in einem Rettungsring mit einer Leine. Und es ging darum, um Ideen, um Mitarbeit und um biblische Begründung für den Einsatz von Christen aus christlicher Sicht für die Umwelt, für die Schöpfung. Warum beschäftigen sich Christen zum Beispiel damit, dass die Meere verschmutzen, dass überall in den Meeren Kleinstpartikel sind? Wenn die Welt doch sowieso untergeht und eine neue Welt kommt, braucht man sich eigentlich doch damit nicht beschäftigen. Warum beschäftigen sich Christen mit Haiti, einem Land, das durch Armut sowieso schon so geplagt war? Und dann kam auch noch die Erdbebenkatastrophe, sodass also unwahrscheinlich viel Zerstörung und Armut da herrscht. Warum gehen da Christen hin und helfen? Dann haben wir uns beschäftigt mit Frieden, Versöhnung. Warum setzen sich Christen auf der ganzen Welt für die Versöhnung von Völkern und Kulturen und Menschen ein? Warum machen Christen das? Warum gibt es Christian Peacemaker Teams? Eine ganz, ganz tolle Organisation, die in Teams weltweit überall in Krisenherde hinreisen, nicht in die ganz gefährlichen Bereiche, wo die ISIS jetzt direkt aktuell Attentate macht, aber in die Randgebiete, wo Krisen sind. Warum fahren da Christian Peacemaker Teams hin, sind neben den Militärs und neben den Soldaten und gehen zu der einen Partei, gehen zu der anderen Partei, hören zu, lernen und leben mit den Kriegsparteien und verstehen und versuchen zu verstehen, und versuchen so eine Brücke zu bauen. Warum machten Christen das? Es gibt jetzt im Kino einen ganz bedeutungsvollen Film. Ich weiß nicht, wer den schon gesehen hat. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Hat jemand Selma schon gesehen? Den Film Selma? Also soll ein absolut großartiger Film sein von einem meiner größten Vorbilder, Martin Luther King, aus einer Episode seines Lebens. Warum hat Martin Luther King sich so für Frieden eingesetzt und Gerechtigkeit für Benachteiligte und für Arme? Warum setzen sich Christen überall heute für Gerechtigkeit ein? Warum gibt es ganze Organisationen, evangelikale Christen, evangelikale Organisationen, das heißt Leute, die Jesus im Zentrum haben und der Bibel vertrauen, warum setzen die sich gegen Menschenhandel ein? In Deutschland gibt es Menschenhandel. Es werden junge Mädchen durch ganz fiese Methoden werden sie in ein System der Sklaverei hineingeschleust. Ganz furchtbar. Warum setzen sich Christen dagegen ein? Warum setzen sich Christen dafür ein, dass es weniger vermeidbare Krankheiten gibt in Afrika? Und ist das überhaupt sinnvoll? Geht es nicht eigentlich nur um was Religiöses und nicht um sowas, wo man sich so richtig die Hände schmutzig macht? Ist das nicht viel? Das können doch andere machen. Warum machen Christen das denn? Darum ging es in diesen Tagen, in dieser Fortbildung. Und es war für mich total inspirierend, weil mich das wieder aktiviert hat. Mein Traum, meine Vision von einer gerechteren Welt. Und letztendlich so platt, wie wir es vielleicht alle als Kinder mal hatten. Den Traum irgendwie muss, es kann doch nicht angehen, die Welt kann doch besser sein, als sie jetzt ist, oder? Und der Traum, den haben wir alle mal vielleicht als Kinder gehabt, als Jugendliche gehabt. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Traum allesamt behalten, bewahren und neu aktivieren lassen, wodurch auch immer. Sei es durch so eine Fortbildung, sei es durch Musik, die dich aktiviert, durch Texte, die dich aktivieren, sei es durch biblische Prophetien, die dich aktivieren, sei es durch Begegnung mit Menschen, die hoffnungsvoll leben. Aber dieser Traum von einer gerechteren, geheilteren Schöpfung, von einem besseren Zusammenleben, das ist so wichtig, dass das in uns lebt und aktiv ist. Das geht und mit uns in die Zukunft. Das guckt nicht nur auf das, was ist, und das bringt uns nicht dazu zu sagen, wir können nichts tun, sondern dann werden wir auf einmal aktiviert und inspiriert. Ich habe mir so für mich selber überlegt, ich habe auch mit Leuten auf dem Rückweg gesprochen, mit Kollegen bin ich dann zurückgefahren von dieser Tagung und ich habe so überlegt, also ich könnte mir vorstellen, vielleicht denken manchmal Leute, wenn ich begeistert rede von unseren Einsätzen, die wir so erleben. Gestern zum Beispiel waren wir mit unserer Trolljugend, mit neuen Jugendlichen auf einem Fußballturnier mit Asylanten in Habenhausen und haben den ganzen Tag da Fußball gespielt. Und es war nicht immer einfach, weil die Verständigung nicht einfach war, weil es war teilweise auch von der Kultur her schwierig, auch von dem Verhalten war nicht immer alles fair. Und trotzdem waren wir mit den Jugendlichen da. Enric und ich, wir sind da hingefahren. Und dann denke ich so, ja, warum investiert man diese Zeit? Und es könnte sein, wenn ich dann begeistert von sowas erzähle, dass manche Leute sagen, ja, ich bin ein Spinner. Da habe ich mir so überlegt, also ich fände es okay, wenn auf meinem Grabstein steht, Tobi war ein Spinner. Finde ich okay. Ich kann damit leben. Bitte? Also ich möchte lieber ein Spinner sein, ein Träumer sein, der an eine gerechtere, geheiltere Welt glaubt und darauf zugeht und sich jetzt schon beeinflussen lässt davon, als einer, der Realist ist und der sagt, wir müssen in diesen Realitäten, in denen wir sind, wir müssen einfach nur versuchen, irgendwie uns zu arrangieren und versuchen, irgendwie zu überleben. Das ist mir zu wenig. Gewalt, Armut, Zerstörung einfach nur so hinnehmen und keine Idee des Guten dagegen setzen, das ist nichts für mich. Manchmal kann man sagen, vielleicht sind sie verblendet, vielleicht machen sie die Augen vor der Realität zu und sind verklärte Träumer und Spinner. Warum sich Menschen so für Leidende einsetzen und das zum Großteil ehrenamtlich? Das brauchen wir ja alles gar nicht machen. Warum tun wir uns das ein? Wir gucken mal die nächste Folie an. Römer 3, wir sind im Römerbrief. Und Römer 3 spricht von einem ganz großen Schlüssel, was diese Fragen anbelangt, unser Tun und das, was für uns schon getan worden ist. Und wenn wir das vor Augen kriegen, dass das Wichtigste, was es gibt, schon für uns getan worden ist, dann werden wir auch frei zum Tun des Guten. Römer 3, Vers 21. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott, oder jetzt habe ich eine andere Übersetzung, durch dessen Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen, doch jetzt, zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht. Und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Vertrauen auf Jesus leben. Gibt es da noch irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Das ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Etwa durch das der eigenen Taten? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens als gerecht gilt. Unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Hier in diesen Worten, da spricht so eine Freiheit heraus und so ein Fest heraus. Wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens als gerecht gilt. Er braucht sich diese Gerechtigkeit, dass Gott die Dinge zurechtrückt in unserem Leben, die nicht zurechtgerückt sind, die nicht in Ordnung sind. Das brauchen wir uns nicht erarbeiten. Dafür brauchen wir uns nicht einsetzen. Dafür brauchen wir auch nicht unsere Energie anwenden. Wir brauchen nicht religiöse Leistungen zu vollbringen, moralische Leistungen. Sondern allein aufgrund des Glaubens gelten wir als gerecht nur durch diesen Glauben. Unabhängig davon, ob wir Gutes tun oder nicht. Unabhängig davon, ob wir die Werke des Gesetzes befolgen, ob wir Gottes Willen tun oder nicht. Nur aufgrund dieser glaubensvollen Vertrauensbeziehung zu Christus werden die Dinge als gerecht angesehen in unserem Leben, als richtig, werden wir als richtig angesehen, werden wir zurechtgerückt mit allen Dingen, die nicht in Ordnung sind. Und das spüren die meisten, merken das ja, dass wenn wir mal eine stille Stunde haben und mal so überlegen, dann denke ich so, also ich könnte schon, glaube ich, auch irgendwie ein besserer Mensch sein. Ich könnte ein besserer Vater sein, als ich es bin. Ich könnte ein besserer Ehemann sein. Ich könnte ein besserer dies sein, ein besserer jenes sein. Aber ist das nicht großartig, dass es hier heißt, doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, unabhängig von irgendeiner Norm, von irgendeiner Sollleistung in deinem Leben, unabhängig davon, hat er seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Und dieses Wort Gerechtigkeit, das ist auch so ein Wort, in der Bibel bedeutet das nicht so diese Justitia, diese römische gleiche Ausgewogenheit oder so, sondern Gerechtigkeit in der Bibel bedeutet eigentlich Gottes liebende Treue, Gottes Zuverlässigkeit. Die wird sichtbar darin, weil er Verheißung gemacht hat, weil er Hoffnung in die Welt gegeben hat. Abraham, Noah schon davor, David, überall hat er seine Hoffnungsboten gehabt, den er die geschenkt hat für die Welt. Und das macht er dann auch tatsächlich wahr durch Jesus Christus. Obwohl unsere Beziehung zu Gott gestört ist, das hat Paulus in den Versen davor reichlich begründet. Wer sich noch erinnert an die letzten 3 Wochen, letzten Sonntag hatte Daniel gepredigt, aber davor waren wir im Römerbrief. Das hat Paulus deutlich gemacht, dass wirklich unsere Beziehung, und zwar von allen Menschen, die Beziehung zu Gott gestört ist. Dadurch, dass wir ohne Gott gelebt haben. Dadurch, dass wir uns gegen seinen Willen entschieden haben. Dadurch ist die Beziehung gestört. Und das betrifft jeden Menschen auf der ganzen Welt. Und was macht Gott? Er macht dieses tolle Wort unabhängig vom Gesetz wahr. Unabhängig von unseren Verfehlungen, Vergehungen in unserem Leben, wo wir Gottes Willen ignoriert haben und uns einfach nur der Langeweile hingegeben haben, gesagt haben, Gott spielt gar keine Rolle in der Welt und in meinem Leben, das interessiert mich alles nicht. Unabhängig davon ist er auf uns zugekommen und schließt uns liebevoll und ohne jede Vorbedingung in die Arme. Das ist Rechtfertigung allein aus Glauben. Also so, um das nochmal eine kleine Geschichte zu erzählen, um das deutlich zu machen, da wird ein Auto von der Polizei angehalten und der Polizist sagt, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Ja, sagt der Fahrer, würde ich Ihnen ja gerne geben, wenn ich einen Führerschein hätte. Sagt die Beifahrerin zum Polizisten, achten Sie da nicht so drauf, was er sagt, der verhält sich immer so, wenn er betrunken ist. Sagt der Mitarbeiter, sagt auf einmal kommt eine Stimme vom Hintersitz, ein Mitfahrer wacht auf und sagt, oh nein, ich wusste, wir hätten nicht dieses Auto stehlen sollen. Kommt ein Klopfen aus dem Kofferraum, tock, 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 tock. Eine brüchige Stimme, sind wir schon über die Grenze? Also manchmal können sich Dinge ganz schön anhäufen, ne? Paulus hat so ein paar Dinge angeführt in Kapitel 1 und 2, die sich anhäufen können in unserem Leben. Wie so auf so einem Haufen. Und häufig neigen wir dazu, diesen riesen Haufen an unheilvollen Dingen, die uns geprägt haben, die wir aber auch vollbracht haben, an Verfehlungen, an Undankbarkeit, an schlechten Verhaltensweisen. Wir neigen dazu, das unter den Teppich zu kehren und dann nachher haben wir so einen Teppich mit so einem riesen Berg und wir müssen jedes Mal so aus so einem Berg steigen, um überhaupt unser Leben zu leben, weil sich die Dinge angehäuft haben. Und man kann sich ganz schön verloren fühlen, wenn man so liest, was da alles dazugehört. Nicht nur an Verbrechen, an schlimmen Sünden, sondern an diesen Herzenshaltungen, wie zum Beispiel Neid und Eifersucht und Undankbarkeit und Unglaube. Auch das ist schon eine Zerstörung der Beziehung mit Gott. Und da fühlt man sich richtig verloren. Und Paulus wollte uns das zeigen, dass wir begreifen, dass wir tot sind, geistlich gesehen, in unseren Vergehungen und in unseren Sünden und ohne Hoffnung sind, ohne Christus. Und deswegen verstehen wir überhaupt erst, was das bedeutet, wenn hier doch jetzt hat Gott steht. Doch jetzt hat Gott. Und noch einmal, Vers 28. Unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Jetzt verstehen wir das überhaupt erst, was das bedeutet, weil es uns nämlich betrifft. Weil es in unser Leben, in dein Leben hineinspricht. Das heißt, das ist eine völlig andere Form von Spiritualität, eine völlig andere Form von Glaube, als normalerweise Religionen das empfehlen. Dass wir unabhängig von unseren Fehlverhaltensweisen eine Rechtfertigung unseres Daseins haben. Das heißt, unsere Schuld, unser Unrecht, unsere Vergehen werden uns nicht ins Bodenlose reißen. Die bösen Geister unseres schlechten Verhaltens und des Falschen in unserem Leben werden uns nicht vernichten. Es wird uns nicht kaputt gehen lassen. Und warum? Vers 25 oder Vers 24. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Durch dessen Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Durch den Glauben kommt sie uns zugute. Also nochmal, die Betonung ist auf seiner Gnade, sein freies Geschenk. Ohne Grund, unabhängig von irgendeinem Grund. Unabhängig, ob wir irgendwas dafür tun. Freies Geschenk. Und was Gott möchte und sich wünscht, ist dein Einverständnis dazu. Dass du in sein Ja zu dir einstimmst, in sein bedingungsloses Ja, seine voraussetzungslose Liebe, die dir entgegenkommt, dass du in diese Liebe einstimmst und dass du auf einmal dieses Ja, was dir entgegengesprochen wird, dass du dieses Ja von dir aus dann auch bejahst. Und dann sagst du, ja, da stimme ich ein in dieses Jahr. Ich danke dir, Gott, dass du Jesus für mich geschickt hast. Ich danke dir, dass du mich unabhängig von meinem Übereinstimmen mit dem Guten und mit dem Richtigen, dass du mich unabhängig davon gerettet hast, geliebt hast, Vergebung für alle Zeit geschenkt hast. Durch das Blut, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und das, warum ich das alles erzähle und warum das alles mit unserem Tun zu tun hat, das ist, weil wir eben frei sind von diesem Zwanghaften, von diesem unter Hektik und Druck sich durchsetzen müssen, sich anstrengen müssen, irgendwie Anerkennung zu bekommen. Weil wir sie haben, weil alles frei ist, weil Gott uns geschenkte Gerechtigkeit gegeben hat. Deswegen sind wir voller Dankbarkeit, voller Anbetung zu Gott. Deswegen feiern wir auch hier Gottesdienst, weil es einfach so großartig ist, diese Botschaft. Und deswegen können wir gar nicht anders. Es schwappt einfach über diese Jesus-Faszination, dass ich mich einsetzen möchte, dass ich mich zusammentun möchte, dass ich mich verbinden möchte mit Menschen, die auch diese Faszination haben, die auch sagen, ich möchte auch gerne dazu beitragen, dass es eine gerechtere Welt gibt. Und das ist mir erstmal egal, welche Religion sie haben, welchen Hintergrund sie haben. Ich tue es, weil ich so fasziniert von dieser Botschaft bin, von Jesus bin, und weil diese Liebe überschwappt. Ich tue das nicht, weil ich in der Welt rumgehe und denke, ich muss die Welt retten. Ich muss die Welt verbessern. Das tue ich deshalb nicht. Wo soll ich überhaupt anfangen? Es gibt so viel Gewalt und Böses. Wenn ich anfangen würde, sagen würde, ich muss jetzt die Welt gerechter und besser machen, dann weiß ich gar nicht von A bis Z, wo man überhaupt ansetzen könnte. Ich mache das, weil es überschwappt. Ich mache das nicht aus einem Mangelempfinden. Ich mache das aus einem Überflussempfinden. Es fließt über. Ich will diese Liebe teilen. In einem Herzstück der Bibel steht, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn das Herzstück des Christentums ist, dann heißt das doch, wir brauchen doch den Kontakt untereinander und den Kontakt mit den Menschen und die Beziehung mit den Menschen. Wie wollen wir denn sonst lieben? Wir können nicht lieben, wenn wir keinen Kontakt haben, oder? Es geht doch nicht. Darum, wir brauchen Begegnungsflächen. Wir brauchen sowas wie das Fußballturnier gestern. Das brauchen wir. Und wenn auch hinterher die Jugendlichen mir gesagt haben, oh Mann, Tobi, das war aber echt ein bisschen heikel. Also ich muss sagen, so ein Spaßfußball war das nicht. Die sind viel zu ruppig gewesen. Vor allem die aus dem Heim da, also die haben sich aber nicht benommen. Ich sage, ja, deswegen war das umso toller, dass ihr mitgekommen seid. Umso großartiger war es, dass ihr euch eingesetzt habt. Und die Hoffnung, ihr merkt, ihr wisst ja, ich bin ein Träumer, habe ich schon mit meinem Sohn diskutiert, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ein bisschen habe ich die Hoffnung, vielleicht hat unsere Jugend ja sogar ein Beispiel gesetzt, vielleicht einen Trend gesetzt und gesagt, man kann auch Fußball spielen, einfach nur aus Spaß und fair dabei sein und dabei auch noch lachen und einen Witz erzählen. Man muss nicht immer nur treten und verbissen andere arrogante Sprüche geben. Ja, lass mir doch den Traum, kann doch sein. Vielleicht denken da manche noch hinterher dran und sagen, es kann auch Spaß machen, man kann auch einfach alles mal ein bisschen locker nehmen und dabei richtig lachen. Da so kann man das auch machen. Natürlich wollen wir auch gewinnen, ja, nichts gegen Wettbewerb. Okay. Ja, aber es geht ja um die Atmosphäre. Das ist doch wichtig, das ist doch toll. Wie wollen wir denn Liebe Gottes verbreiten? Wie wollen wir das denn machen sonst? Es geht doch gar nicht anders. Wir brauchen doch diesen Kontakt und diese Beziehung. Unabhängig vom Gesetz. Weil wir eben frei sind von dieser Verkrampfung. Weil wir frei sind von dieser Hektik. Weil wir frei sind von diesem Stress. Dass wir das bemühen, dass wir, oh mein Leben, ich weiß nicht, oh, was ist mit meinem Leben? Wird es überhaupt einen Sinn haben? Zählt mein Leben überhaupt? Das dürfen wir bejahen. Wir dürfen sagen, ja, mein Leben zählt, Punkt A. Punkt B, mein Leben hat einen Sinn. Mein Leben ist schon gerechtfertigt. Unabhängig davon, was ich alles tue oder nicht tue. Verstehst du? Darum sind wir so frei. Und darum können wir wirklich diese Beziehung pflegen und diese Kontakte pflegen, weil wir nicht perfekt sein brauchen. Wir haben Gottes rettende Treue. Wir haben diese Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Wir haben diesen Sühnedeckel. Wir haben diese Versöhnung. Da müssen wir doch feiern. Das geht doch gar nicht anders. Das fließt doch über. Das ist doch diese Faszination, dass Gott derjenige ist, der das getan hat. Und der es ja auch jetzt noch tut. Der Geist wirkt ja immer noch. Und wir schließen uns an dieses Wirken des Geistes an. Und das wünsche ich uns, dass wir das erkennen und dass wir das neu ergreifen und sagen, es ist alles Gottes Werk. Und weil es alles Gottes Werk ist, bin ich frei und kann überfließen und kann Anteil geben und kann dabei sein, wenn Gott sein Werk weitermacht, indem er seine neue Schöpfung hervorbringt, indem er gerechteres Zusammenleben ermöglicht, indem er ganz primitiv und einfach gesagt eine bessere Welt heraufbringt, die er dann einmal schließlich wirklich ganz neu schaffen wird und die da sein wird, aber die uns jetzt doch schon prägt. Das ist doch das, was unser Lebensstil schon jetzt prägen darf. In allem Ungerechten und in allem Hässlichen, was es gibt. Zum Schluss ein Bild. Manchmal vergessen wir das, dass wir ja so einen Gott haben, dessen Werk das alles ist. Diese Rechtfertigung, diese Rettung allein durch seine liebende Treue. Ein Gott, der die Welt erneuert, der jetzt damit beschäftigt ist. Manchmal vergessen wir das. Und wenn wir das vergessen, dann entsteht sowas. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, aber ja, das sind Betonbauten, das sind Betondschungel und die Welt ist voll davon. Aber wenn Menschen den wahren, lebendigen Gott entdecken und wenn sie feststellen, dass dieser Gott unabhängig von all unseren Schattenseiten uns entgegenkommt und in die Arme schließt und das nicht nur für uns gilt, sondern für alle Menschen, sodass wir mitmachen können in seinem Projekt der Erneuerung der Erde, dann passiert etwas ganz anderes, dann bauen Menschen sowas. Man kann das jetzt vielleicht nicht so ganz gut sehen, aber es ist unser Dom, unser Bremer Dom. Wenn man sich den mal anguckt, vor 1000 Jahren wurden die ersten Steine da gebaut, aber davor stand auch schon eine Kirche da. Also 1000 Jahre her ist das schon. Wenn man sich die Einzelheiten anguckt und dann auch innen den Dom anguckt, dann kann man nur erahnen, was sich Menschen für Mühe gegeben haben. Schönheit, Kunst, brillante Handwerker, die wirklich ihr Bestes gegeben haben, um eine Ahnung zu geben von der Großartigkeit und Brillanz dieses lebendigen, wahren Gottes. Die haben den Dom ja nicht gebaut als Baudenkmal, damit wir hier in der Stadt so ein tolles Gebäude haben. Nein, die haben in jedem Stein die Steinmetze, die haben in jedem Bau, in jede schöne Figur, die sie zurechtgemacht haben, in jede Goldummantelung, haben sie ihre ganze Liebe und ihre ganze Hingabe hineingegeben, weil sie so fasziniert waren von dem wahren und lebendigen Gott. Das ist das, was mich umtreibt. Und das ist das, was mich aktiviert, was mich fasziniert. Und das ist das, was uns fasziniert und wo wir dabei sein dürfen. Und deswegen ist das eine Botschaft, die zum Leuchten bringt und die verbindet und die versöhnt und nicht eine Botschaft, die in eine Verkrampfung, in einen Zwang oder in eine ungesunde Lebensführung führt. Es ist eine Freiheitsbotschaft, eine Botschaft, die Glauben und Hoffnung bringt, nicht nur für uns, sondern wirklich tatsächlich für unsere Stadt. Amen.